Ganz genau so. Der hat wirklich die Theologie wieder aus der Wissenschaft, aus dem Kirchenrecht rausgeholt, die Kirche, das Christentum zu den Menschen gebracht, bei den Menschen. Und wenn man sagt, ja, Josef Ratzinger war der große Theologe mit seinen wissenschaftlichen Schriften, aber fragen Sie mal jemand, ob der noch etwas daraus zitieren kann. Aber Papst Franziskus hat eine lebendige Sprache, er hat Sprachbilder, die man sich merkt, von der verbeulten Kirche oder wer bin ich denn, dass ich das sowas verurteile, oder seine erste Reise nach Lampedusa, wo er eben die Geflüchteten, die auf dem Mittelmeer gestorben sind, gewürdigt hat.
Ja, und also die Kardinäle, denen er geistigen Alzheimer unterstellte.
Ganz genau, also schon eine drastische Sprache. Dann kommt auch manchmal das Wort Teufel vor, was wir nicht so ganz verstehen. Das ist natürlich auch eine lateinamerikanische Mentalität, aber er hat wirklich also die Kirche in die Weite geführt, raus aus dem Vatikan, raus aus dieser Theologenkirche, wirklich wieder zu einer Kirche, einer praktischen Kirche, die bei den Menschen ist.
Und insbesondere auch die Fragen stellt, die unbequem sind, beispielsweise wenn es darum geht, welche Rolle dieses angeblich so christlich orientierte Europa eigentlich dabei spielt, wenn Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen.
Ganz genau, er hat ja den Karlspreis bekommen, er hat gerade in seinen Anfangsjahren, das sind ja schon fast 12 Jahre, die er im Amt ist, hat er also viel auch gerade für Europa getan, also Europa an die Seele und an das Versprechen, an das Friedensversprechen, an die Integration erinnert. Das ist leider nicht so bislang aufgegangen, wie es nötig gewesen wäre. Da sind wir in Europa noch viel zu sehr in einer Kleinstaaterei oder auch mit Ost-West. Wir haben das jetzt auch gemerkt, auch kirchlich, da ist eben Osteuropa und Westeuropa lange noch nicht auf einem gleichen Stand. Da sind einfach die geschichtlichen Erfahrungen wohl zu unterschiedlich gewesen. Mhm. Aber dieses Bewusstsein, dass es also eben nicht das Christentum nicht nur in Europa ist, sondern dass es eben in Lateinamerika natürlich stark ist und war, dass es in Asien wächst, dass es auch in China jetzt vielleicht immer noch in absoluten Zahlen sehr klein ist, aber diese Internationalität, die hat Papst Franziskus in die Kirche reingebracht und durch diese beiden Weltsynoden, wo also jeweils im Oktober 2023 und 2024 an die 400 Menschen im Vatikan jeweils einen Monat lang an runden Tischen über die Zukunft der Kirche debattiert haben, das ist also wirklich weltweit einmalig, so einen Konsultationsprozess, so einen Beratungsprozess zu machen. Was ist das Christentum heute? Und da hat er wirklich eine Saat gelegt, die aber erst teilweise aufgegangen ist. Das muss auf jeden Fall weitergehen.
Nun, Sie erinnern an etwas, an was mich auch kürzlich in einem Telefonat ein italienischer Insider erinnert hat, der gemeint hat, ihr Deutschen seid so typisch, ihr konzentriert euch schon wieder die ganze Zeit auf das, was teilt und das, was schwierig ist und das, was schief ging. Dabei ist das doch ein großartiger Papst, der ungeheuer viel geschafft hat. Und ich kann mich seit dem damals verstorbenen Johannes dem 23. an keinen erinnern, der bei uns so geliebt wurde.
Ja, so ist das vielleicht. Also das freut mich sehr. Papst Franziskus ist ja Argentinier und hat italienische Wurzeln. Er hat eben auch mal in seinen jungen Jahren 3 Monate in Deutschland versucht, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich glaube mal, er hat einfach mit diesem deutschen Denken hat er sich nicht anfreunden können und ist ja dann auch wieder schnell wieder nach Lateinamerika gegangen. Und umgekehrt ist es vielleicht uns Deutschen auch. Und da sind wir vielleicht eben, wir im Grunde, ich sag mal auch, fehlgeleitet durch diese sehr akademische Theologie, die Josef Ratzinger gepredigt hat und diese sehr noch auf das Kirchenrecht, alles du sollst, du musst, du darfst nicht ausgerichtete Christentum und was sehr in der Sexualmoral, also den Menschen eigentlich immer alle Sünden vorgehalten hat, sind wir dadurch geprägt worden und nicht die soziale Dimension des Christentums, die Verantwortung für die Welt, die Verantwortung nicht nur für die eigenen Gemeindemitglieder, sondern auch für das Wohlergehen der Menschheit. Und das hat uns jetzt Papst Franziskus näher gebracht. Es gibt eben eine Sache, Das ist vielleicht auch, sind wir gerade in Deutschland ein bisschen über Kreuz, oder viele sind da über Kreuz. Das ist die Frage der Frauen in der Kirche, in der katholischen Kirche. Also Papst Franziskus hat jetzt so viel Frauen schon an ganz hohe, höchste kirchliche Ämter gebracht im Vatikan. Aber irgendwo, ja, man kann vermuten, es ist der lateinamerikanische Maschismus, dass er also irgendwo jetzt sagt, also dass eine Frau als Diakonin oder Priesterin sein kann, also diesen Schritt hat er noch nicht gewagt.
Wobei das ja bereits in diversen Diözesen in Lateinamerika gelebte Praxis ist.
Das ist genau. Da sind wir vielleicht wieder, wir Deutschen, so sehr, also dieses, ich sag mal, Bahnsteigkartendenken. Also bevor man auf den Bahnsteig geht, muss man erst eine Bahnsteigkarte lösen oder alle Gesetze so befolgen. Das ist vielleicht, diese Praxis ist vielleicht viel wichtiger. Und da gibt es einfach verschiedene Interpretationen. Es gibt auch Menschen, und das finde ich, ist durchaus auch nachzuvollziehen, die sagen, wir haben in der katholischen Kirche, in der römisch-katholischen Kirche, haben wir einen männlichen Klerikalismus. Mhm. Und jetzt möchten wir nicht noch einen weiblichen Klerikalismus dazu haben, also so eine Zweiklassenkirche, also wo die geweihten Männer hoch würden, wo die über den Menschen stehen. Das wollen wir nicht jetzt nochmal gespiegelt haben auf weiblicher Seite. Da wird die Kirche vielleicht wieder ganz anders sein, dass sie einfach sagen, die Leute haben in der Kirche eine Aufgabe haben. Das wird das Wichtige sein und nicht der Titel.
Wie erleben Sie ansonsten die jetzige Situation eines vielleicht todkranken Papstes in der Kirche? Kommt man zu besonderen Gottesdiensten, Fürbitten etc. zusammen?
In Rom ist das wohl jetzt so, und hier in Deutschland ist es so, dass eben wir sind Kirche, dass wir als Erste aufgerufen haben, für Papst Franziskus zu beten. Da haben sich also schon jetzt auch manche amüsiert. Das ist jetzt also wieder die Reformgruppe, die das macht und nicht die deutschen Bischöfe. Aber ich war vorgestern auf einer Veranstaltung, und da haben wir erstmal auch am Beginn der Veranstaltung ein Vater Unser gebeten im Gedenken an Papst Franziskus, ihm alles Gute auf seinem Weg gewünscht. Natürlich, wir als Reformer wünschen uns, dass Papst Franziskus noch länger auch seine Aufgabe, den Reformweg, gehen kann. Wenn es dann nicht so ist, dann wird es ja darauf ankommen, natürlich, wer wird jetzt nachfolgen. Und da ist sicher in Rom jetzt das große Stühlerücken oder das große sich in Positionsstellen. Wer kann diesen Kurs nachfolgen?
Die berühmte Frage, wer ist Papabile? Aber bevor wir darüber sprechen, damit werden wir dann auch das Interview abschließen, noch eine ganz andere Frage. Mir hat ein anderer Freund aus Rom gesagt, es sei eine ganz merkwürdige Geschichte am Petersplatz. Die größere Zahl der dort versammelten betenden Gläubigen bete für die Gesundheit des Papstes. Sein Eindruck sei, das restliche Drittel betet dafür, dass er stirbt.
Das kann eben auch sein. Dieses gibt es leider in dieser Spaltung, haben wir in der Kirche. Aber das liegt nicht an Papst Franziskus, sondern das liegt an den beiden Vorgängerpäpsten, die Kirche so eng geführt haben, die also alles nur auf eine Linie ausgerichtet haben, und alle sollten nach dieser einen Linie tanzen oder in dem Sinne halt beten oder das Kirchenrecht anwenden. Und Papst Franziskus bringt der Kirche wieder die Weite dabei. Katholisch heißt ja umfassend. Also die katholische Kirche war in den 2000 Jahren nie so engstirnig und eng geführt wie unter Johannes Paul II. Und Papst Benedikt.
Wobei ich jetzt doch auch in letzter Zeit immer wieder gehört habe, wenn es um das um die Frage geht, wie ein Neuer sein sollte, der auch mehrheitsfähig ist, weil er braucht ja nun zwei Drittel im Konklave, auch wenn Franziskus die allermeisten, ich glaube um die 75% der Wahlberechtigten selbst ausgesucht hat als Kardinäle, heißt das ja nicht, dass alle seinen kirchenpolitischen Vorstellungen entsprechen. Das ist nämlich durchaus nicht so, weil er da eben relativ viel Offenheit mitgebracht hat, auch auf andere zu setzen. Doch immer wieder heißt, dass sich Papst Franziskus im Vatikan mit einer zum Teil ja ausgeprägten Geheimniskrämerei, mit einsamen Entscheidungen, mit sehr viel Autoritarismus teils auch selbst im Weg stand.
Papst Franziskus ist auch kein Heiliger, aber er hat wirklich wieder, ich sag mal, freies Denken und freies Reden in die Weltkirche gebracht. Schauen wir uns nur an, dass es den synodalen Weg jetzt in Deutschland geben kann, dass er von Rom nicht ganz gestoppt worden ist, dass es so viele Theologen und Theologinnen gibt, die auch wirklich offene Fragen stellen können. Also dass die Frage, ob es Frauen als Priesterinnen geben kann, dass die zumindest wieder diskutiert und wissenschaftlich begleitet werden kann. Das ist diese große Freiheit, die wir haben. Mhm. Und schauen wir uns an, der Film Konklave, der ist ja wohl auch für Menschen, die gar nicht der katholischen Kirche angehören, sehr interessant.
Ja, das war ja schon immer spannend, auch andere Filme, Bücher zu dem Thema, die es ja zuhauf gibt.
Genau, und der zeigt natürlich, was für ein Ringen da ist. Und ich sag mal, in der augenblicklichen Weltsituation, wo wir merken, dass Autokraten, die zwar scheinbar demokratisch gewählt sind, aber die sich so unversöhnlich zeigen, die jetzt im Grunde wirklich wieder diese toxische Männlichkeit in die Welt bringen, wo also auf einmal Konflikte so hoch eskalieren, wie wir uns das vorher gar nicht vorstellen könnten, wo die Weltordnung durcheinandergewirbelt wird, da ist Papst Franziskus eine moralische Stimme gewesen, die wirklich an die Menschlichkeit und an die gesamte Weltbevölkerung sich richtet, auch in der Ökumene, im interreligiösen Dialog. Und das muss auf jeden Fall weitergehen, ob mit ihm oder auch ohne ihn.
Nicht unsympathisch oder auch ziemlich klug. Jedenfalls dachte ich mir dann, also ich hatte ja lang den Luis Antonio Taglia aus den Philippinen im Hinterkopf, der auch immer noch nach wie vor einer der Favoriten sein wird, da bin ich mir ganz sicher. Der sehr, sehr gute Kontakte in der gesamten Weltkirche hat, auch durch seine Tätigkeit für das Rote Kreuz etc. Und dann gibt es auf der anderen Seite für die Fraktion, die sagt, ja, Fortführung von der Politik von Franziskus, aber das Ganze sehr viel sanfter und leiser und unauffälliger, den Namen Parolin. Was glauben Sie?
Wir rufen das schon wieder.
Ja, das hätten die gern, ja.
Das scheint mir auch schon ein Spiel zu sein, um einfach bestimmte Namen bekannt zu machen und reinzubringen oder so. Der Parolin ist mir, glaube ich, jetzt vor allen Dingen einer, das ist einfach ein geborener Kirchendiplomat, der etwas ist. Da kann ich bei ihm kein Charisma erkennen. Ja. Das wird schwierig sein. Also man braucht natürlich jemand, der im Grunde alles kann. Also der im Grunde
erinnert mich ein bisschen an Papst Paul damals, der aus so einer Position heraus ja dann auch gewählt wurde.
Ja, und der immer unterschätzt worden ist, der also, und man sieht ja auch, Papst Franziskus hat in vielem, gerade im sozialen Bereich, in den Gerechtigkeitsfragen, hat er an Pauli VI. Richtig. Angeschlossen. Ja, ja. Und hat auch im Grunde diesen Sexualstempel, den Paul VI. Aufgedrückt bekommen hat, den auch wieder weggewischt dabei.
Naja, und ich meine, die Erzkonservativen zumindest scheinen sich inzwischen auch nun von ihren Favoriten nach und nach zu verabschieden oder verabschiedet zu haben. Jedenfalls wird da intern wohl nicht mehr über einen Herrn Ouellet oder über einen afrikanischen Kardinal, egal welchen, diskutiert, sondern der neue Favorit soll Peter Erdo aus Ungarn sein.
Das kann alles sein. Ich glaube, wir brauchen doch jemand, der die Weltkirche zusammenhält, aber der sie in synodaler Weise zusammenhält, also in wirklich in dieser Beteiligungsweise. Und das heißt, auf der anderen Seite, es kommt nicht nur und keinesfalls nur auf den Papst an, auf die Linie, sondern es kommt auf uns alle an. Und wir alle müssen in der Kirche uns einerseits vielleicht auch ein bisschen gegenseitig aushalten, die Rechten und die Linken und die Vorne und die Hinten. Aber wir müssen auch wieder gucken, was ist wirklich eigentlich Christentum. Und da gibt es natürlich eben leider eben auch Fehldeutungen des Christlichen, der christlichen Botschaft, die wir jetzt in der amerikanischen Politik erleben. Wenn da das Christentum als Referenz genommen wird, dagegen muss man sich auch verwehren.
Aber wissen Sie, Herr Weißner, da würde ich dann gerne noch einen Schritt weitergehen und auch über das Christentum hinausblicken und sagen, es geht vor allem um Inklusion einer Weltbevölkerung, die ihren Planeten retten muss und das umso besser tun kann, umso mehr auch die unterschiedlichen Religionen zusammenfinden. Und damit bin ich beim Thema interreligiöser Dialog, was für mich auch eine der Hauptaufgaben des neuen Papstes sein wird. Und jetzt werfe ich meinen Namen in den Ring. und sage Jean-Marc Avelin aus Marseille. Einer, der in Marokko geboren wurde und aufwuchs, der seit langem in Marseille der Maßstab für eine einladende Kirche ist, wo sich so ziemlich jeder zu Hause fühlt und angenommen fühlt und eingeladen, aber gleichzeitig viele, viele Initiativen sowohl in Sachen interreligiöser Dialog als auch in Sachen Offenheit und Kultur gestartet hat, der sich aber gleichzeitig zu den üblichen, auch in Deutschland meist diskutierten, kirchenpolitischen Fragen weniger äußert und geäußert hat und gesagt hat, es geht zunächst einmal darum, wie wir uns grundsätzlich alle begegnen, bevor wir dann einzelne Paragraphen diskutieren. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz und ich glaube, der hätte gute Chancen.
Ja, klingt sehr gut von der Biografie ist es vielleicht auch gut, wieder jemand aus Europa zu nehmen, aber eben nicht einen Italiener direkt, jemand, der selber diese Migrationserfahrung hat. Ja. Also das ist, denke ich, diese Vielfalt, die wir in die Kirche einbringen müssen. Und Frankreich ist ja auch einmal, hat ja eine ganz, ganz wichtige Rolle in der christlichen Geschichte gespielt. Es ist alles möglich. Hoffen wir sehr, dass Papst Franziskus auf einem guten Weg ist, noch wieder zurück in sein Amt oder sonst wirklich in die Ewigkeit. Und dass aber sein Vermächtnis, was er auch gerade noch mit seinem letzten Buch jetzt geschrieben hat, diese Hoffnung in die Welt bringt, dass dieses Vermächtnis weiterwirkt.